Wir sind an der Ostsee, auf oder an, auf dem Darß, Ahrenshoop. Was verbindest du mit dem Ort, Anne-Kathrin?
Mit Ahrenshoop?
Mhm.
Alles, meine ganze Kindheit. Wir sind nach Wustrow, also auf den Darß, in jedem Jahr gefahren. Und speziell, wenn ich hier sitze, zerreißt es mir jetzt gleich fast das Herz, weil die Fotografien von meiner besten Freundin Ines Rastig sind. Und das habe ich überhaupt so noch nicht gesehen. Dankeschön hier.
Mit ihr hast du 4 Wochen in Ahrenshoop verbracht, bevor sie gestorben ist. Du hast einen Film darüber gemacht, darüber sprechen wir. Anne-Kathrin Händel, für viele die Dokumentaristin des Ostens, weil sie nicht nur Klischees, sondern das wahre Leben transportiert. Die mehrfach preisgekrönte Filmemacherin jetzt bei DAS.
Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Sie schaut dorthin, wo Geschichte persönlich wird und wo sich der Osten so anfühlt, wie sie ihn erlebt und erlebt hat. Anne-Kathrin Händel wird die Dokumentaristin des Ostens genannt. Sie hat viele preisgekrönte Filme über Menschen mit Ostbiografie gemacht. Jetzt zeigt sie uns ihr Hiddensee, für die Filmemacherin ein Brennglas für ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte. Regisseurin und Produzentin Anne-Kathrin Händel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Also besser kann man es
überhaupt nicht
formulieren. Ich fühle mich total geehrt. Ja, das ist ganz toll. Also wirklich ganz, ganz toll gesagt. Ich bin gerührt schon wieder.
Jetzt schon? Ja, jetzt schon gerührt? Mein Gott, wir fangen doch gerade erst an.
Ja,
meinst du, was noch alles kommt?
Ja, was ist so?
Schön, das freut mich aber sehr, dass ich es getroffen habe. Ist ja immer gar nicht so leicht, irgendwie, wenn man Menschen beschreibt, die man auch kaum kennt, sondern nur von dem, was man über sie liest. Also ich bin sehr neugierig auf dich und vor allem auch auf den Film jetzt. Hiddensee. Warum Hiddensee? Warum die Dokumentation über diese Insel?
Also Kinodokumentarfilm ist ja ein Thema für mich, was mich bewegt. Und ich muss nicht suchen nach Stoffen, sondern das ist für mich etwas, was mich schon seit 20 Jahren beschäftigt hat. Vor allen Dingen, weil ich in den 1980er Jahren selber da war mit vielen meiner Freunde. Bin gar kein Hiddensee-Fan, bin aber Ostsee-Fan. Und damals wollte ich was machen über diese Zeit in der DDR. Und das war mir dann aber irgendwie zu klein. Und vor 10 Jahren ungefähr habe ich gehört, dass es da ja ganz... Also mich hat die Insel nach dem Zusammenbruch der DDR nicht mehr so interessiert, so, weil sie dann so anders geworden ist. Aber vor 10 Jahren... habe ich gehört, dass da ein Bürgermeister ist und die Leute haben sich aufgeregt, meine Freunde, die da noch viel Zeit verbringen. Und vor 8 Jahren hat sich keiner mehr darüber aufgeregt. Also dieses Unbehagen, was ich hatte, weil ich ja auch andere Filme mache, zum Beispiel Überleben in den Minen, die sich mit dem Heranschleichen des Faschismus beschäftigt haben. Ich bin immer damit beschäftigt, mit diesen deutsch-deutschen Themen und auch mit unserer schwierigen deutschen Geschichte, hat mich irgendwie dazu gebracht, da mal hinschauen zu wollen. Dann habe ich gedacht, ich nehme mir jetzt viel Zeit und schaue mal auf die Geschichte der Insel und auch darauf, was jetzt offensichtlich auch dort wieder salonfähig wird. Und dass wir jetzt hier sitzen und der Film fertig ist zu einer Zeit, also ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es so schlimm wird, wie es jetzt ist. Wobei die Insel natürlich wahnsinnig schön ist.
Jetzt hast du schon neugierig gemacht, ohne allzu viel zu verraten. Da müssen wir im Einzelnen noch drüber sprechen. Die Premiere war ja gerade. Du musst mir auch unbedingt erzählen, wie die Reaktionen waren. Ist ja immer spannend, wie die Insulaner sich dann selber sehen. Jede Menge Blaualgen. Anne-Kathrin, du als großer Ostsee-Fan, was macht die Nachricht mit dir? Denkst du, Mensch, hoffentlich nicht an der Stelle, wo ich so gerne hingehe? Oder?
Ich bin froh, dass ich jetzt hier sitze und nicht an der Ostsee bin. Ich komme ja gerade von der Ostsee. Also jetzt im Moment stört mich die Blaualge nicht, ansonsten sehr.
Ja. Hast du so eine Lieblingsstelle an der Ostsee eigentlich?
Ja, tatsächlich bin ich am liebsten in Wustrow.
Auf dem Darß? Weil da Kindheitserinnerungen wach werden? Okay, gleich mehr dazu. Regisseurin und Filmemacherin Anne-Kathrin Händel ist heute unser Gast. Ihre Dokumentation Hiddensee kommt dieser Tage ins Kino. Und Marin Püning macht Lust auf mehr.
Die Filmemacherin und Produzentin erzählt Geschichten über Menschen im Osten, abseits des Mainstreams. Geboren in Ost-Berlin, darf sie in der DDR weder Abitur machen noch Film studieren. Zu frech. Doch das hindert Anne-Kathrin Händel nicht daran, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Im Gegenteil. In den Filmen nach der Wende findet sie das eigene Ost-Lebensgefühl nicht wieder. Also fängt die gelernte Schuhmacherin und Ingenieurin selbst an, welche zu drehen. Die Regisseurin kommt den Hauptfiguren besonders nah, etwa ihrer internetsüchtigen Freundin oder den Frauen im Team des Fußballvereins Union Berlin. Ihr neuer Film bringt uns nach Hiddensee. Wir erleben die Insel durch die Linse der Dokumentaristin des Ostens, Anne-Kathrin Händel.
Zunge raus, war das gerade noch die Rebellin in dir?
Das ist sie auch, ja. Aber es gibt noch andere rebellische Elemente in meinem Leben, außer die Zunge.
Und das sind vor allem wahrscheinlich auch filmische, könnte ich mir vorstellen. Oder da drückst du dich mit aus. Und wir haben gerade gehört, Dokumentaristin des Ostens. Ist es ein Titel, mit dem du gut leben kannst?
Also was über mich gesagt wird, das ist mir eigentlich egal. Ich selber würde mich so nicht bezeichnen. Aber wenn andere das sagen, ist das total in Ordnung.
Was meinst du denn, warum andere das sagen?
Das müssen wir die Leute selber fragen. Ich weiß es nicht. Natürlich beschäftigen mich deutsch-deutsche Themen. Und Osten, ich komme aus dem Osten, natürlich aus Berlin. Das ist meine Heimat, das ist meine Herkunft. Und die ist irgendwie verschwunden. Aber ich kenne den Osten oftmals auch gar nicht. Also ich erforsche den Osten selber. Also ich habe nie in meinem Leben, obwohl ich zu der Generation der letzten Erwachsenen der DDR gehöre, habe ich nie eine Parteiversammlung erlebt oder sowas. Also ganz bestimmte Sachen kenne ich gar nicht. Und insofern interessiert mich das tatsächlich selber. Und einer meiner Söhne sagt manchmal, er würde so gerne mal Urlaub im Osten machen, in der DDR machen. Also im Grunde mache ich oft Urlaub in der DDR mit den Filmen. Aber es geht auch sehr, sehr, sehr viel weiter, weil ich versuche die Dinge, und das hat auch was mit der Gründung der DDR zum Beispiel zu tun, nicht aus den Zusammenhängen reißen will, weil der Zweite Weltkrieg ist ja die Ursache dafür, dass es zwei deutsche Staaten gibt. Und damit versuche ich mich zu beschäftigen.
Es gibt ja schon einige Filme aus dem Osten von ostdeutschen Filmemachern, Filmemacherinnen auch. Was machst du anders oder was fehlt dir, dass du auch noch welche machst?
Na, ich habe ja vor 22 Jahren angefangen, als Autodidaktin zu filmen. Und da hat mir noch viel mehr gefehlt. Da gab es sehr, sehr wenig Filme, die irgendetwas mit dem zu tun hatten, wie ich die DDR wahrgenommen habe. Und das habe ich versucht für mich selber. Also ich habe versucht, das zu machen, was ich selber gerne sehen will. Also zu ergänzen eigentlich, um Facetten. Und habe gedacht, ich werde nicht einen Film machen mal und dann irgendwas erzählen, sondern es war mir schon klar, und ich bin ja Produzentin geworden zuallererst, dass es für mich wichtig ist, wirklich eine ganze Reihe von Filmen in die deutsche Filmlandschaft reinzuschieben. Und das ist das, was ich versuche. Also nicht nur meine eigenen Arbeiten, sondern auch die von anderen Regisseuren und Regisseurinnen. Und es macht totalen Spaß. Es ist wirklich auch viel gelungen tatsächlich. Nicht alles, aber viel.
Hiddensee ist gelungen?
Ja, das werden wir sehen. Also für mich ja. Natürlich, wenn ich den Schnitt beende, wenn der Film fertig ist, natürlich ist das für mich jetzt der Film, so wie er sein soll. Und wie der aufgenommen wird, das werden wir sehen, wenn der Kinostart dann rum ist sozusagen.
War ja gerade Premiere auf Hiddensee selbst. Wie haben die Hiddenseer reagiert?
Also die Uraufführung war ja beim Münchner Filmfest. Also eine Protagonistin, die dort war und auf Hiddensee war, die hat gesagt, auf dem Münchner Filmfest war es ein Film, ein toller Film. Und auf der Insel Hiddensee, also im Zeltkino, war es ein Politikum. Weil? Also so ist das. Und sie wird den Film noch mal in Berlin sehen und ist gespannt, was es dann für ein Film wird. Also der Film verändert sich auch damit, wo er gespielt wird tatsächlich, auch für mich.
Was ist oder war dir denn wichtig bei diesem Film über Hiddensee? Man muss ja gleich mal ganz klar sagen, es ist kein Reisefilm.
Nein. Was war mir wichtig? Das ist gar nicht so ganz schnell in wenige Worte zu fassen. Wie gesagt, diese Unruhe, die mich befallen hat, wo ich dachte, was wird denn da, was ist denn in unserem Land los, was ist denn in Europa los, was ist in der Welt los, und dann zu gucken, wie kann man was sehen, wenn man auf diese kleine 17 Kilometer lange Insel schaut, was sieht man da? Und man sieht natürlich die Schönheit der Insel und diese Besonderheiten, die Geschichte dieser Insel mit den Leuten, die dort hingekommen sind, der Avantgarde. Also es wurde ja in den 1920er Jahren das romanische Café in der Ostsee genannt. Da ist im Grunde eine riesen Künstlergemeinschaft, Schauspieler, Architekten, Regisseure, Autoren, und Autorinnen sind da auf die Insel geflüchtet. Man nannte sie auch das Versteck im Meer. Also da spielte sich ganz viel deutsche Geschichte im Urlaub ab, sage ich mal. Und diese Kombination aus dem, was war, auch und dem, was jetzt ist, das ist schon ganz interessant. Und zwischendurch ist auch einiges passiert, wo zum Beispiel gar nicht so gerne drüber gesprochen wurde und wird. Und das zu erforschen und sich dafür Zeit zu nehmen, das war das, was mich interessiert hat. Und ob es dann ein Film wird, das muss man dann immer sehen. Aber ich habe einfach angefangen.
Es ist ein Film geworden und wir schauen uns einfach mal den Trailer an. Da kriegt man auch ein Gefühl, was es möglicherweise für ein Film ist.
Das ist Hiddensee. Im Osten der Bodden, im Westen die offene Ostsee. Für den kilometerlangen Weststrand kann man jede Karibikinsel sausen lassen, wird gesagt. Nur knapp 17 Kilometer lang ist sie, an der schmalsten Stelle sogar nur 250 Meter breit. Also klein genug, um zu schauen, wie sich Persönliches und Geschichte ineinander schiebt.
Diese Insel, die ist mit sich selbst beschäftigt.
Hallo, Herr Pastor.
Hallo, schönen Tag.
Als Bürgermeister kann man ja nie allen Ideen und Überlegungen sozusagen, man muss ja immer einen Plan haben, Recht geben und das gefällt einem mehr, einem weniger, das ist halt so.
Ich komme aus einer richtigen alten Fischerfamilie. Ich war immer hier, immer, immer, immer.
Wenn wir da so nachts am Feuer saßen, wo auch Feeling B gespielt hat.
Also was auf jeden Fall auffällt, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, obwohl er in der Jetztzeit spielt. Aber du sagtest ja 100 Jahre Blick Zeitgeschichte auf die Insel. Mhm. Deshalb?
Ja, also wir docken ja an die 1920er Jahre an und da hatte Deutschland also eine Filmkultur, das war weltweit führend. Und dafür so ein Gefühl zu, für die Kraft und die Kunst, dafür ein Gefühl zu kriegen, das war so der Anlass sozusagen, das zu versuchen mit Schwarz-Weiß. Aber natürlich bringt das Schwarz-Weiß viel, viel mehr noch. Die Zeiten, durch die wir gehen, die haben sich ja auch medial in Schwarz-Weiß abgespielt. Und wenn man dann daran denkt, dass der Faschismus wirklich viele Leute vertrieben hat und jetzt Hollywood mit oder dann Hollywood mit vielen, vielen tollen deutschen oder deutschstämmigen Regisseuren und Autoren das geworden ist, was es heute ist. Und in Farbe habe ich gedacht, wir bleiben jetzt erstmal bei Schwarz-Weiß und erinnern uns an unsere Kräfte und was wir Tolles auch können. Und das lässt sich auch sehr gut verbinden. Das Schwarz-Weiß verbindet die Zeiten, die Schichten, die Generationen, all das, was ich auch erzählen wollte oder wir erzählen wollten. Denn ich habe ja ein tolles Team. Und deshalb, also es gibt noch viel mehr Gründe natürlich, aber wir haben ja vielleicht gar nicht so viel Zeit, ich weiß nicht.
Ich mache einfach mal einen Ticken weiter, wir kommen aber darauf zurück. Mhm. Es gibt eine kleine Insel vor Hiddensee zwischen Hiddensee und Rügen und diese Insel heißt Öhe. Ich weiß nicht, ob du auch dort warst. Mhm. Seit 700 Jahren ist sie in Familienbesitz. Fremde müssen um Erlaubnis fragen, wenn sie hinwollen. Und Jeanette Lindemann hat gefragt und die Familie besucht.
Wenn ich die Bäume dann sehe, dann weiß ich ganz genau natürlich, dass meine Urgroßtanten die gepflanzt haben, Ida und Lorette. Und das sozusagen jeden Tag ein Mahnmal, ein positives Mahnmal quasi, das alles weiterzuführen, was andere Generationen begonnen haben.
Leben im Einklang mit der Natur. Die Privatinsel Öhe zwischen Rügen und Hiddensee.
Komm!
Seit mehr als 700 Jahren ist die Insel im Familienbesitz. Matthias Schilling lebt hier mit seinen Töchtern Ida und Carlotta, seiner Frau Nicole und etwa 120 Rindern. Ein Wohn- und ein Gästehaus, die Ställe für ihre Rinder und die Scheune für das Futter. Mehr gibt es hier nicht. Fremde dürfen nur mit Erlaubnis auf die Insel kommen. Und das ist für Nicole Schilling der Arbeitsweg rüber nach Schabrode auf Rügen zum familieneigenen Hofladen.
Hier muss ich alles mir selbst organisieren zu jeder Zeit. Ne? Den Einkauf raus, rein, Kinder raus, rein, Müll. Also du musst hier viel mehr planen, aber bist auf der anderen Seite viel freier im Kopf.
Mit dem Hofladen hier in Schabrode hat für die Schillings ihr Inselbusiness angefangen. Später sind Restaurants und weitere Lädchen hinzugekommen. Ohne die alte Kettenfähre aus dem Jahr 1958 würde die ganze Logistik hier nicht funktionieren. Diesen Traktor braucht Matthias Schilling in den nächsten Tagen auf den Feldern auf Rügen. Wie alles muss auch die Technik immer erst von A nach B gebracht werden. Auch diese Produkte aus der eigenen Rinderzucht muss er gleich ausliefern.
Ich meine, daraus ist ja alles entstanden, ne? Wir wussten nicht, was wir tun sollten, wenn wir hier leben wollen. Und dann haben wir halt gedacht, machen wir Landwirtschaft. Und weil dann die Landwirtschaft nicht so am Anfang zumindest funktioniert hat, wie wir wollten, haben wir gesagt, na gut, dann machen wir Gastronomie. Und dann haben wir die Läden gemacht.
In einem seiner Läden auf der Nachbarinsel Hiddensee wird die frische Ware jetzt dringend gebraucht. 15 Minuten fährt Matthias Schilling mit seinem eigenen Boot bis zum Haupthafen Fitte.
Mike, deine Fahrradkarten sind ja schon wieder alle.
Ja.
Warum?
Bunte Krieg.
Wir haben uns nämlich was
an das Inselhopping hat er sich längst gewöhnt. Ihr Inselbusiness ist immer weiter gewachsen. Inzwischen machen sie knapp 5 Millionen Euro Umsatz jährlich und haben 30 Mitarbeiter.
Wir haben sehr viele rumänische Kollegen.
Und Kirgisen.
Wir haben kirgisische Kollegen.
Und ein paar Deutsche.
Wir haben sehr engagierte Deutsche. Weil das muss man, also das muss man wollen, man muss uns aushalten, man muss das Engagement aushalten.
Zurück nach Hause. Dort steht für Matthias Schilling der gemütliche Teil des Tages an. Seine Eltern sind zu Besuch. Von ihnen hat er die Insel 2006 übergeben bekommen. Sie sind stolz auf das, was sie gemeinsam erreicht haben.
Wir haben das, was wir denken, was wir zum Leben brauchen, erreicht. Und wenn noch mal was kommt, dann will man vielleicht nicht Nein sagen, aber grundsätzlich haben wir nichts geplant.
Vom kleinen Familienbetrieb zum umsatzstarken Unternehmen. Die Schillings haben sich auf Öhe ihren Inseltraum verwirklicht.
Sieht auch ein bisschen wie im Film aus, ne? Wie die Schillings da auf Öhe leben. Aber Öhe spielt bei dir keine Rolle. Aber insgesamt hast du ja fast 8 Jahre in der Region auf Hiddensee verbracht, um diesen Film zu machen. Was hat diese Zeit mit dir gemacht? Was hast du vielleicht auch gelernt für dich in dieser Zeit?
Also erstmal war Matthias Schilling auch zur Premiere, ja. Das will ich nur mal sagen. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich habe nicht 8 Jahre auf der Insel verbracht, sondern bin immer wieder hingefahren. Aber vor allen Dingen habe ich mich 8 Jahre mit der Geschichte der Insel befasst und unglaublich viel gelernt. Also ganz, ganz viele Bücher gelesen, ganz viel mich durch die ganzen auch Forschungsdinge gewühlt. Und das, was der Film ist, ist jetzt wirklich ein Extrakt aus all dem. Ja. Und das versuche ich sozusagen zu erzählen. Und wir kommen im Hier und Heute an und sehen eben Leute, die Probleme miteinander haben, die Konflikte haben. Aber es geht nicht darum, dass ich irgendwie auf jemanden zeigen will, sondern ich will nur erzählen, dass es diese Konflikte gibt. Und sehe sehr, sehr fleißige Menschen, die eine Agenda haben, die etwas durchsetzen wollen. Wir haben jetzt bald Wahlen. Mhm. Und ich versuche sozusagen anzuregen, sich dafür zu interessieren. Durch die geschichtlichen Ereignisse, aber auch durch das Hier und Jetzt. Und habe selber gelernt, dass ich vielleicht runter vom roten Sofa irgendwann komme. Das sagt auch eine Protagonistin im Film. Und mich für meinen Ort interessiere, wer da regieren möchte. Und vielleicht sogar auch aktiv werde. Mhm. Also eigentlich ist es das, was ich gelernt habe. Also ich habe wirklich ganz viel gelernt. Eben vor allen Dingen, dass wir uns dafür interessieren sollten, was bei uns, wo wir sind, los ist, sozusagen.
Auf jeden Fall, gerade in diesen Zeiten jetzt auch, ne? Wie bist du eigentlich geworden, was du bist? Also du bist ja Autodidaktin. Das Filmemachen hast du nicht in dem Sinne professionell gelernt. Du bist aber eine hervorragende, preisgekrönte Filmemacherin. Wie hat das angefangen?
Jetzt angefangen. Ich wollte Filmemacherin werden und durfte kein Abitur machen und habe dann, was ja auch vorhin gesagt wurde, und habe es dann auch nicht versucht. Habe dann ganz viele andere Sachen gemacht, habe einen Beruf gelernt, habe dann ein Ingenieurstudium gemacht, das, was man so machen konnte. Und das habe dann als relativ früh meinen ersten Sohn bekommen und wollte den ich in eine Kinderkrippe, Kindergarten geben und habe dann angefangen, Mode zu machen und habe lauter Zeug aus mir ausgedacht und erfunden und so hat sich was ergeben. Also ich war immer unabhängig, habe mir immer eine Nische gesucht und irgendwie, sage ich mal, das, was ich im Osten in der DDR gelernt habe, wende ich einfach heute an. Es ist einfach so, dass ich mache, was ich gerne möchte und mich nicht selbst verwirkliche, sondern versuche, alles, was sich mir entgegenstellt, auch freundlich zu bezwingen, sozusagen. Mhm. Niemand war, wenn es jetzt ums Filmemachen geht, der Meinung, ich müsste irgendwie Geld für Filme bekommen. Niemand. Warum auch? Wer bist du? Ja? Aber Leute dann zu überzeugen, dass es vielleicht doch interessant ist, das ist vielleicht ein Talent, was ich dann in mir entdeckt habe. Und dann habe ich auch später angefangen, selber Filme zu machen. Ich wollte immer Regie machen und habe gedacht, aber wer soll mich denn fragen, willst du mal Regie machen? Das kann ja nur ich selber sein. Gemacht. Also wurde Produzentin geworden, damit dann die Produzentin fragen kann, ja, willst du nicht mehr? Also ich habe mich quasi selber gefragt und selber ernannt. ja. Immer zu. Also ich kann alle nur ermutigen, das zu machen.
Ja, kostet Kraft.
Zu nennen und zu sagen, du bist jetzt, ich war auch Bühnenbildnerin, ich war auch Kostümbildnerin, ich habe das alles.
Schuhmacherin,
na, das habe ich gelernt.
Ja.
Das ist mein Ausbildungsberuf.
Also von daher wirklich ein breites Spektrum, was du vorzuweisen hast. Und das alles akkumuliert sich jetzt im Filmemachen.
Aber ich habe gelernt, eine Sache von A bis Z fertig zu machen. Das war in meinem allerersten Beruf. Und das in dem Beruf des Schuhmachers lernt man das. Wie macht man einen Schuh?
So, wenn es bis heute trägt quasi, das ist doch super. Du hast einen Film gemacht, wo noch gar nicht so lange her, über Union, über den Fußballverein. Und da zeigen wir mal einen Ausschnitt. Du hast eine Frau begleitet, die war die Mannschaftsleiterin, die Mannschaftsleiterin. Du hast den ganzen Club begleitet. Musst du gleich mal sagen, warum, aber wir zeigen erstmal die Szene.
Mhm. Und wer leitet dein Team?
Ich. Ich leite euch so gut wie möglich. Richtig?
Susi gibt auf jeden Fall die Richtung vor.
Man sieht ja, die ganzen kleinen Kisten sind immer besser, sonst würde ich die ja nicht heben können, weißt du? Also die Kraft habe ich nur nicht mehr.
Das Schönste ist, wenn du fertig bist mit allem und egal welches Stadion, du gehst runter und unsere ersten Fans sind da.
Tolle Frau, toller Film. Warum hat dich der Club so fasziniert, dass du unbedingt Filmprogramm machen wolltest?
Also generell bin ich ja gestartet, um Filme zu machen. Ja. Und ich mache eigentlich immer Filme, die irgendetwas wirklich mit mir zu tun haben. Und ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich komme aus der Gegend. Also ich komme aus dem Wald, sage ich mal, wo das Stadion steht. Und bin in der ersten Klasse schon erschreckt worden, weil die Tür aufgerissen wurde. Eisern! Und man musste sich verhalten, man musste sagen, bin ich beim BFC oder bei also Union-Fan? Und ich habe mich dann für Union entschieden. Also, aber der springende Punkt, den Film zu machen, ist nicht, dass ich daherkomme, nur dass ich mich ein bisschen auskenne, sondern dass mich der Betrieb interessiert hat. Es ist ja ein Betrieb. Und dieser Betrieb, wie funktioniert der? Wie schaffen die das? Wie machen die das? Also ich hätte auch einen Film über eine Werft machen können. Wie schwimmt das Schiff? Aber ich habe mich eben für diesen Verein entschieden und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Es ist auch parallel zu dem Hiddensee-Film entstanden. Also die Dinge laufen auch immer parallel sozusagen.
Bist du jetzt Fußballfan nach dem Film? Von Union natürlich?
Meinen Mann und Kameramann Martin Farkas, der für beide Filme, also bei beiden Filmen auch die Kamera gemacht hat, der freut sich, dass ich jetzt mit ihm Fußball gucke. Ich weiß nicht, ob ich Fan bin, aber ich liebe es, mit ihm zusammen jetzt Fußball zu gucken. Das war vorher nicht so.
Wunderbar. Ja. Apropos Schuhmacherin und Arbeit im Theater, denn da warst du ja auch. Sabrina Pfeiffer hat am Theater Lübeck einen Theaterschuhmacher getroffen und bestimmt kommt dir da einiges bekannt vor.
Seit mehr als 25 Jahren rattert diese Maschine unter den Händen von Schuhmacher André Freitag am Theater Lübeck. Aktuell restauriert er fast 100 Jahre alte Offiziersstiefel.
So, bei diesen alten Stiefeln ist wichtig, dass man weiß, worum es geht, weil die Stiefel sind rahm- und zwiegenäht. Da muss man den Aufbau von so alten Schuhen tatsächlich kennen, um sie nicht weiter kaputt zu machen. Und auch so zu reparieren, dass sie am Ende wieder original sind. Da muss man sich einmal ein bisschen reinfuchsen, damit man ungefähr weiß, was in welche Zeit gehört. Und dann geht es schon.
Egal wie ramponiert ein Schuh auf den ersten Blick auch wirken mag, für den 60-Jährigen ist er noch lange kein Fall für den Müll.
Jetzt kriegt man solche Offizierstiefel nicht einfach gekauft. Das heißt, wegschmeißen wäre Frevel, zumal ich diese Qualität nicht mehr bekomme. Da habe ich auch die Ehre, so etwas Schönes reparieren zu dürfen. Wie ich sie repariert habe, sehen sie so aus. Und das ist eigentlich der größte Anteil an meinem Job, dass ich den Fundus so in Gang halte. Das heißt, es ist nachhaltig. Wir nehmen das, was da ist, und erhalten das. Und es ist immer schöner, getragene Schuhe auf der Bühne zu haben als neue, weil die Gehfalten sprechen einfach mehr als irgendwelche Patina, die man da dann am Ende aufbringt. Geht auch, aber alte Sachen sind doch irgendwie schöner anzugucken.
Über 5000 dieser alten Schuhe befinden sich im Theaterfundus.
Und hier, da sind noch ein paar, die ganz besonders aussehen. Die könnte man auch im Herkules anziehen.
Ob handbemalte Elfenschuhe, glitzernde Aladin-Pantoffeln, elegante Barockschuhe oder andere außergewöhnliche Kreationen, jedes Paar erzählt seine eigene Geschichte.
Das sollten so Ziegenstiefel sein. Es sollte alles ein bisschen weicher sein, damit man nicht so die Stolpergefahr hat und damit das alles ein bisschen flexibel ist und man nicht so eingeschränkt ist durch die Bewegung. Das ist immer wichtig bei solchen Sachen. Die Sänger sollen ja singen und spielen und dürfen dabei aber nicht dran denken, oh Gott, hoffentlich stolper ich nicht.
Mehrere Wochen arbeitet André gemeinsam mit den Kostümbildnern an solchen Exemplaren.
Hier sehen wir quasi das Holzbein von Moby Dick, von dem Captain Ahab, was wir im Sommer gespielt haben, in unserem Sommertheater. Das ist halt ein Schuh, den sie anhatte, wo wir das dann rangebaut haben, was dann aussehen sollte wie Knochen. So, und dann muss ich mir sowas einfallen lassen. Und sie muss natürlich schnell rein und rauskommen, weil sie schnelle Umzüge hat.
Für die kommende Spielzeit fehlen dem gebürtigen Lübecker noch Barockschuhe für den Chor von Mozarts Oper Idomeneo.
Und da habe ich jetzt hier schon mal Leder besorgt. Und dann messe ich mir das aus, die Proportion, um dann den Schuh nachzubauen.
André Freitag arbeitet halbtags am Theater. Den Rest seiner Zeit widmet er seiner zweiten großen Leidenschaft, der Musik. Und auch dort sind außergewöhnliche Schuhe, passend zur Gitarre, längst zu seinem Markenzeichen geworden. Mit seiner Band spielt er bei Großveranstaltungen wie der Kieler Woche oder dem Hamburger Hafengeburtstag. Zwei Leidenschaften und doch ein gemeinsamer Nenner. Kreativität und die Liebe zum Detail.
Ich finde es immer beneidenswert, wenn Menschen mehrere Leidenschaften haben und alles so gut können. Ich meine, du hast dich wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in der Zeit als Schuhmacherin, oder?
Ehrlich gesagt?
Nee, gar nicht. So weit weg?
Total weit weg.
Total weg, na gut.
Aber ich habe mir meine Schuhe mal selber repariert, weil der Schuhmacher gesagt hat, ich schaff's jetzt nicht. Ich sage, kann ich mal selber schnell an die Ausputzmaschine und war ganz aufgeregt, ob ich es noch kann. Ja. Aber es ging noch.
Super. Wir sitzen in Ahrenshoop auf dem DAS und hier hast du 4 Wochen mit deiner sehr guten Freundin Ines Rastig verbracht in einem Hotel, in einem Hotelzimmer. Und daraus ist ein Film entstanden. Was war das für ein Projekt, aber auch was für eine Zeit, 4 Wochen zusammen in einem Zimmer mit der besten Freundin?
Das komplette Gegenteil von dem Hiddensee-Film, ja? Weil meine Freundin ist schwer krank geworden plötzlich und sie war in großer Not und ich habe gedacht, diese Freundin, diese meine Künstlerin Ines Rastig, Superstar, muss wie Udo Lindenberg in einem Hotel leben. Und habe mich für ein Stipendium beworben und habe das Stipendium auch sehr schnell bekommen. Ja. Dann bin ich hin zum Hoteldirektor und habe gesagt, ich muss noch jemanden mitnehmen. Also ich möchte es nicht alleine machen. Wir wollen es. So, dann habe ich meine Freundin mitgenommen und dann habe ich gesagt, ich filme. Ich wusste gar nicht, was ich filmen sollte. Und Ines hat gesagt, sie fotografiert. Also wir haben beide Kunst gemacht, aber einfach nur, um dort zu sein. Und dann habe ich diesen Film gedreht in der Zeit und der über sie und sie hat fotografiert und einen Teil davon sieht man hier und kriegt sofort Gänsehaut, wenn ich mich nur umdrehe. Ja.
Das sind die Fotos, die Ines von sich gemacht hat, hier Selbstbildnis, und die sie von Ahrenshoop, von der Ostsee gemacht hat. Es war eine sehr intensive Zeit, zumal sie ja nicht nur Krebs hatte, sondern sie war auch internetsüchtig.
Na, ich würde es gar nicht so, ich mag das immer, für mich ist es schwer, das so zu sagen. Sie hatte viele Probleme sozusagen und die Krankheit, das war Krebs sozusagen, die sie hatte, wo man sagt, das weiß ich, das ist diagnostiziert und alles andere würde ich jetzt so nicht nennen. Mhm. Sie hat sich das Leben schwer gemacht, so würde ich sagen, ja.
Ohnehin hat sie sich das Leben schwer gemacht nach der Wende, ne? Während es ja für dich eigentlich gut gelaufen ist, hast du das Gefühl, für sie ist es so gar nicht gut gelaufen?
naja, für mich gut gelaufen. Also ich mache ja deshalb Filme, weil ich mich nicht damit abfinden kann, dass in der Welt, in der wir jetzt leben, man funktionieren muss. Und ich funktioniere eben, na klar, ich funktioniere, aber wir sollten eigentlich in unserer Welt, es sollte möglich sein, dass auch Menschen hier sein können, mit uns sein können, die nicht funktionieren. Und sie hat eben nicht funktioniert. Sie ist eine ganz tolle Künstlerin, eine ganz tolle Person. Ich liebe sie wirklich über alles. Aber sie hat nicht das gemacht, was man so zu machen hat. Und das hat uns schon unterschieden. Und das ist ein Drama. Aber ich mache deshalb Filme, weil ich das nicht akzeptieren kann, dass es so ist.
Und natürlich war das auch zwischen euch teilweise dramatisch, weil das einfach diese Enge dieses Raums, 4 Wochen zusammen und dann eben mit den Themen, die sie, ja, die sie hatte, mit der Krankheit.
Raumes, die Enge des Raumes war nicht das Problem, sondern waren wirklich die Themen. Ne? Ja. Also natürlich wollte ich sie dazu, unsere gesamte Freundschaft über motivieren, auch ein bisschen zu funktionieren oder sowas. Und wir hatten viel Auseinandersetzung, aber auch unglaublich viel Spaß. Also die Enge, das war mir eigentlich egal in dem Moment, weil die Not war so groß, dass es wurscht war. Aber die Themen und das, dass es wirklich um ihre Existenz und ihr Leben ging, was eben durch diesen Hotelaufenthalt, glaube ich, ein bisschen verlängert wurde tatsächlich.
Wir schauen einfach mal rein, kriegt man ein Gefühl dafür.
Ich will keine Glatze mehr haben.
Du musst.
Einer muss ja.
Du hast so lange so schöne Haare gehabt.
Ja, sag ja, ich werde total bestraft. In jeder Hinsicht. Und auch noch entstellt. Ist nur arm wie eine Kirchenmaus. Krank, todkrank und entstellt. Und also weiß nicht, echt. Ich weiß überhaupt nicht, womit ich das verdient habe.
Oh, nicht leicht für dich, ne? Das glaube ich. Sie ist ja auch kurze Zeit nach dem Film dann verstorben. Hat sie den Film noch gesehen?
Sie hat den Film nicht gesehen, aber sie hat noch Ausschnitte daraus gesehen. Und was daran so besonders ist, dass die Hotelleute dann gesagt haben, sie kann im Hotel bleiben, solange sie lebt. Und weil sie hatte eigentlich keine Wohnung, die für so einen kranken Menschen geeignet war. Und das war ganz schön toll. Also es war sozusagen eine gute Zeit dort in Ahrenshoop. Und ich bin wirklich total dankbar, dass wir das haben durften, sozusagen.
Es ist ein sehr intimer Film, gibt sehr intime Szenen, wie auch gerade die. Du sagst selbst, es ist ein persönlichster Film. Was wolltest du, was andere mitnehmen aus diesem Film?
Also eigentlich wollte ich, dass was von ihr bleibt und auch für ihre Kinder was bleibt. Das hört sich ja zu blöd an, aber was haben die denn? Ne? Was wissen die denn, wie es ihr ging? Also ihr Sohn wusste das, aber ihre Tochter nicht so. Und ich weiß nicht, das ist ja so spontan entstanden. Ich hatte keinen Plan mit dem Film. Ich habe ihn einfach nur gemacht. Das ist bei anderen Filmen anders und so ist jeder Film ganz anders. Aber ich selber habe dann natürlich Trauer. Das ist natürlich auch meine Trauerarbeit, ist ja klar.
Filmemachen macht was mit dem Filmemacher, mit der Filmemacherin. Ist spannend, aber auch zeitintensiv. Wir haben ja gerade gehört, 8 Jahre so hin und her, immer mit Hiddensee. Und es ist natürlich auch sehr teuer. Umso wichtiger sind für freischaffende Filmemacher die Förderungen durch die Länder. Und dein Film Hiddensee wurde vom Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Ein Glücks, aber kein Einzelfall. Ein großes Glück für Filmemacher, Filmemacherinnen, wenn sie gefördert werden. Hiddensee ist natürlich auch eins, das spielt in Mecklenburg-Vorpommern. Von daher müsstest du auch das hohe Lied auf die Filmförderung singen.
Ja, ich finde es ganz, ganz toll, dass der Film ist auch wirklich gut ausgestattet worden. Die Fernsehsender haben im Moment keine Möglichkeiten oder ganz wenig Möglichkeiten. In diesem Fall ist es wirklich ganz, ganz toll mit der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern. Der Norddeutsche Rundfunk zum Beispiel hat sich nicht für den Film interessiert. Das musste dann der kleine RBB machen. Aber umso wichtiger ist es, dass es der Film diese schöne, wunderbare Förderung bekommen hat. Ich bin sehr dankbar, ja.
Ja, wir haben ja auch gerade gehört und gesehen, dass natürlich immer verschiedene um diese Töpfe ringen. Und manchmal hat man dann Glück und ein andermal vielleicht weniger. Aber es ist ja toll, dass du gefördert worden bist und dass es den Film jetzt auch gibt und dass er jetzt auch gezeigt wird. Der kommt in die Programmkinos und du bist auch hier unter anderem in Hamburg am
23. August.
Ja.
Im Zeise-Kino und im Abaton. Im Abaton 17 Uhr.
Da stellst du die Filme, also den Film vor jeweils.
Ja, stellen wir den Film vor. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Also ich finde das auch zwei wunderbare Kinos.
Wer ist eigentlich dein Vorbild von diesen ganzen vielen großen Filmemachern, Regisseuren? Gibt es so einen oder eine, wo du sagst?
Es gibt überhaupt gar kein Vorbild, aber es gibt schon eine Obsession, die ich hatte, als ich sehr jung war. Ich habe mit 16 oder 17 Jahren einen Film gesehen im Fernsehen. Ich durfte nur Westen gucken, also natürlich also irgendwie im Fernsehen. Das war ein Jahr mit 13 Monden von Rainer Werner Fassbinder. Und ich habe den überhaupt nicht verstanden, den Film. Aber das hat mich so inspiriert, dass ich dann wirklich viele, viele Jahre mich immer darum gekümmert habe, was hat der gemacht, was ist mit dem, alle Theaterstücke gelesen, gesehen auch, alles besorgt, Bücher geklaut, weil ich über ihn, die man sonst nicht kriegen konnte, immer gedacht, ich muss das haben. Und deshalb gab es auch so eine Verpflichtung sogar, über diesen Mann einen Film zu machen, weil ich dachte, ich habe so viel auch Bücher nur für mich gehabt, dass ich das auch wieder weitergeben will.
Ja, und ihr habt ja auch eine große Gemeinsamkeit. Er war ja wie du Autodidakt und hat sich alles selbst beigebracht.
Später hat mich das auch inspiriert, dass ich mal dachte, was macht der, woher weiß der das alles? Und dann ist mir aufgefallen, nicht nur, dass er Autodidakt ist, sondern dass er so viele Filme gemacht hat und dass er aus seiner Lebensspanne erzählt hat, weil ich mir dachte, woher weiß der das? Aber der hat schon beobachtet, in den 50er Jahren, wie seine Mutter sich die Strümpfe hochgezogen hat und kann dann so einen Film wie Die Ehe der Maria Braun machen, weil er es gesehen hat. Also er ist 1945 geboren und die deutsche Nachkriegsgeschichte ist seine. Und so sehe ich das auch bei mir. Aber nicht, dass ich mich mit dem Mann vergleichen möchte. Ja. Aber ich sehe bei mir, ich bin nach dem Mauerbau geboren und das ist meine Geschichte. Und die versuche ich auch auf meine Weise sehr subjektiv zu erzählen.
Ja. Diese Faszination, die spürt man natürlich auch in dem Film, den du über Werner Fassbinder gemacht hast.
Wir wissen noch ganz genau,
sind Salonkommunisten. Solche kenne ich dutzendweise als euch.
Als Rainer Werner Fassbinder 1982 mit nur 37 Jahren starb, hinterließ er uns 44 Filme und Fernsehserien. Die Gesamtheit des Werkes, das man hinterlässt, zähle, wenn man abtritt, meinte er. Es solle etwas Spezielles aussagen über die Zeit, in der es entstanden ist, sonst sei es wertlos. Und so spricht er mit seinen Filmen die größten Ängste und Tabus der Deutschen an. Kein deutscher Filmemacher war produktiver, umstrittener und obsessiver als Rainer Werner Fassbinder.
Ja, krass, wie produktiv der war, ne? Wahnsinn, in der kurzen Zeit, die er hatte vom Leben. Mhm. Wahnsinn. 36 Jahre haben wir jetzt Wiedervereinigung und sind eins, ein Deutschland. Was meinst du eigentlich? Du bist ja ursprünglich angetreten, weil du das Gefühl hattest, irgendwie wird der Osten immer falsch dargestellt und zu viel Klischees und eigentlich erzählt die Geschichte, die du erlebt hast, wie du den Osten erlebt hast, erzählt keiner. Wie lange musst du das noch machen, bis wir alle das richtige Bild im Kopf haben? Keine Klischees?
Ich empfinde das nicht, dass es falsch dargestellt wurde. Es ist nur nicht die Wirklichkeit, die ich erlebt habe. Und 16 Millionen Menschen können ja nicht das Gleiche erlebt haben. Und insofern versuche ich einfach nur, bestimmte Dinge zu ergänzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer noch nötig. Also, und nicht nur von mir, von vielen anderen auch. Auch von Leuten, die Zeit gar nicht mehr erlebt haben. Ich habe ja jetzt einen Film über einen Westregisseur gemacht. Ja? Und ich finde es ganz, ganz toll, wenn Westregisseure auch Filme über den Osten machen, weil dann beschäftigen sich damit, sie erforschen das, sie interessieren sich dafür. Also schon Interesse ist ja prima. Ja? Also insofern sehe ich das wirklich lässig. Ja? Und ich möchte einfach was reingeben, was ich vermisse. Und nicht, weil andere das irgendwie nicht gut machen. Das ist nicht der Punkt.
Ich spüre, es wird noch einiges von dir zu sehen sein und noch einiges von dir kommen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf Hiddensee. Kommt, wie gesagt, jetzt in die Programmkinos. Und toi, toi, toi. Ich bin total gespannt und freue mich, den mir dann im Kino ansehen zu können. Danke, dass du hier bist, hier warst. Morgen kommt Christian Blenker. Er war ARD-Skandinavien-Korrespondent und erzählt uns morgen aus seinem Korrespondentenleben und was er jetzt so macht. Bin gespannt und freue mich, wenn er kommt. Bis dahin, tschüss, geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss.
Danke.
Raus in die Welt. Danke.
Dankeschön euch.